wo Recht lebt. Verlag Österreich, der Podcast. Folge 3: Grundrechte im Dialog. Herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Podcast-Serie zum Thema Grundrechte. In der heutigen Folge hören Sie die beiden Grundrechtsexpertinnen Katharina Pabel und Christoph Betzemeck im Dialog. Wenn Sie schon immer wissen wollten, wie genau die Grundrechte mit dem Gesundheitsschutz in Verbindung stehen, weshalb das Bild der Justitia mit der Waage in der Hand gerade bei der Grundrechtsprüfung so treffend ist und welche aktuellen grundrechtlichen Herausforderungen in der nächsten Zeit auf uns zukommen, dann sind Sie in diesem Podcast richtig. Zum Einstieg, sozusagen zum Aufwärmen. Aber zunächst die Frage an Christoph Betzemeck, Professor für öffentliches Recht an der Karl-Franzens-Universität Graz. Wovon reden wir, wenn wir von Grundrechten sprechen?
Naja, der Begriff ist eigentlich der österreichischen Rechtsordnung ein gutes Stück weit fremd. Die österreichische Rechtsordnung verwendet ihn nur sehr spärlich. Üblicherweise im Bereich der Verfassungsrechtswissenschaft, im Bereich der politischen Theorie, wissen wir, da geht es um Rechtspositionen, die das Verhältnis des Einzelnen, der Einzelnen zur politischen Gemeinschaft, zum Staat bestimmen. Technisch korrekt betrachtet sprechen wir von verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten, also von sogenannten subjektiven Rechten, Rechten, die der Einzelne geltend machen kann, die im Verfassungsrang verankert sind und dementsprechend verfassungsgesetzlich gewährleistet sind.
Spricht man von Grundrechten, fällt auch oft der Begriff Menschenrechte. Wie unterscheiden sich diese beiden Begriffe genau? Diese Frage beantwortet Katharina Pabel, Professorin am Institut für Europäisches und Internationales Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Ich glaube, die Terminologie ist nicht wirklich klar in dem Bereich. Bei Menschenrechten sind wir uns relativ einig, dass das Rechte sind, die jedenfalls allen Menschen ohne Ansehung der Staatsangehörigkeit zustehen. Bei Grundrechten ist es aber terminologisch nicht so klar. Vor allem gibt es durchaus auch Grundrechte, die nicht nur Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zustehen. Ich würde sagen, da sollte man nicht zu sehr auf die Terminologie achten.
Wir befinden uns im Moment in einer Zeit, in der sehr häufig Grundrechte bemüht werden, um entgegengesetzte Positionen zu rechtfertigen. Sprechen wir aber vorerst einmal allgemein davon, was denn eigentlich Grundrechtsschutz bedeutet.
Grundrechtsschutz bedeutet in erster Linie, dass diese subjektiven Rechte, von denen wir vorher gesprochen haben, das heißt die Rechte, die dem oder der Einzelnen zukommen, tatsächlich eben auch geltend gemacht und wirksam durchgesetzt werden können. Es gibt rechtsstaatliche Mechanismen, die dem oder der Einzelnen eben erlauben, klarerweise auch im Rechtsweg, typischerweise dann in weiterer Folge im Gerichtsweg, über die ordentlichen Gerichte, über die Verwaltungsgerichte, aber letztlich auch über die Einrichtung der Verfassungsgerichtsbarkeit, ihre Rechtsposition in Anspruch nehmen können. Gegenüber dem Gesetzgeber, gegenüber aber auch der Vollziehung, das heißt gegenüber der Gerichtsbarkeit genauso wie der Verwaltung gegenüber.
Und dadurch geschieht etwas, dass letzten Endes die gesamte Rechtsordnung von den Grundrechten durchdrungen ist, könnte man sagen. Sowohl der Gesetzgeber muss darauf achten, die Grundrechte einzuhalten, wenn er neue Gesetze macht. Jede Verwaltungsbehörde muss die Grundrechte einhalten, wenn sie über den Einzelfall entscheidet, egal in welchem Bereich. Jedes Gericht muss die Grundrechte einhalten, wenn es über die Einzelfälle vor Gericht entscheidet. Und wir haben den Verfassungsgerichtshof als ein besonderes, hervorgehobenes Gericht, um dann noch einmal sozusagen eine spezifische Grundrechtskontrolle vorzunehmen. Das heißt, die Grundrechte bestimmen das gesamte staatliche Handeln und stellen den Bürger und die Bürgerin in eine Position, dass man nicht untertan ist, sondern dass man ein Subjekt mit eigenen Rechten gegenüber jeglicher staatlicher Gewalt ist.
Wenn wir nun konkret auf die Zeit der Pandemie eingehen, dann war der Grundrechtsschutz in diesen letzten Monaten und Jahren sehr gefordert. Was waren denn genau die Herausforderungen aus grundrechtlicher Sicht?
Grundrechtsschutz gefordert heißt auch, dass wir alle von der Pandemie Betroffenen Einschränkungen unserer Grundrechte erstmal hinnehmen mussten, in ganz verschiedener Art und Weise. Und der Rechtsstaat schafft es, dass wir überprüfen lassen können, ob diese Grundrechtseinschränkungen, die wir hinnehmen mussten, tatsächlich mit der Verfassung konform sind. Das heißt, wir haben Kontrollmechanismen zu überprüfen, ob diese Grundrechtseinschränkungen, die wir ja im täglichen Leben merken, ob die mit unseren Grundrechten übereinstimmen.
Es sind natürlich ganz vielfältige Rechtspositionen, die da betroffen waren und betroffen sind von den Einschränkungen, die dergestalt vorgenommen wurden, im Verhältnis zu dem, was man als Normalität begriffen hat davor. Hängt auch damit zusammen, dass wir verschiedene Arten strukturell von Grundrechten unterscheiden können. Freiheitsrechtliche Positionen, die im Wesentlichen dem Einzelnen oder der Einzelnen eine Sphäre geben, in die der Staat und seine Organe nicht intervenieren dürfen. Die Bewegungsfreiheit des Individuums, allen vorausgesteckt, in weiterer Folge dann natürlich das Recht auf Privat- und Familienleben, das enorm strapaziert war durch vielfältige Maßnahmen, die getroffen wurden, aber auch Garantien wie der Gleichheitssatz, der ein umfassendes Postulat der Sachlichkeit heranträgt an den Gesetzgeber. Das heißt, der Gesetzgeber darf keine unsachlichen Regelungen oder Regelungen nicht treffen, die sich sachlich nicht rechtfertigen lassen. Aber dementsprechend auch die Vollziehung adressiert, indem die Vollziehung insgesamt willkürfrei handeln muss. Das heißt, sie muss auch darauf achten, dass sie die für sich betrachtet, möglicherweise verfassungsrechtlich untadeligen Normen in einer verfassungsrechtlich untadeligen Art und Weise auch zur Anwendung bringt, insbesondere ihrerseits keine unsachlichen Differenzierungen vornimmt, ihrerseits tatsächlich darauf achtet, dass das Handeln, das sie setzt, gesetzliche Deckung findet und dergleichen mehr. Im Wesentlichen geht es darum, das Anliegen des Gesetzes möglichst getreu zu übersetzen in die Realität, ohne auf das Gesetz selbst zu vergessen, in der Anwendung, die ja letztlich nur nachgeschaltet sein kann. Dem Rahmen, den der demokratische Gesetzgeber oder demokratisch legitimierte Gesetzgeber solche Art für die Vollziehung geschaffen hat. Gibt es eine enge Korrespondenz zwischen grundrechtskonformem Handeln im Bereich der Vollziehung und den grundlegenden Anforderungen, wie sie im Gesetz vorgegeben sind, über das, was Juristinnen und Juristen als Legalitätsprinzip begreifen, dass jedes Vollziehungshandeln letztlich seinen Grund im Gesetz finden muss. Ungesetzliches Handeln, dementsprechend Handeln, sei es absichtsvoll oder aber auch unabsichtlich, aber gehäuft die rechtlichen Anforderungen verkennen, gegen das Gesetz verstoßen würde. Das ist letztlich auch ein grundrechtliches Problem.
Und ich glaube, das ist doch gerade auch in der Pandemiebekämpfung mit all den Einschränkungen, die sie mit sich gebracht hat, ganz deutlich geworden. Es geht nicht, dass die Verwaltung hingeht und einfach Grundrechte einschränkt. Und hier ist dann auch zum Teil auf Antrag hin der Verfassungsgerichtshof eingeschritten und hat bestimmte Verordnungen, die erlassen wurden, für grundrechtswidrig erklärt. Zum Teil, weil es genau an dieser Verbindung zu einem Gesetz gefehlt hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, wir haben ein ganzes System an Grundrechten und Grundrechtsschutz. Das hindert nicht, etwa in einer Krisensituation wie der Pandemie, dass man Grundrechtseinschränkungen vornehmen muss und auch als Bürger, Bürgerin ertragen muss. Aber wir können es im Nachhinein kontrollieren lassen und es gibt gegenüber diesen Grundrechtsbeschränkungen auch Grenzen. Es geht nicht beliebig weit. Vermutlich hätte noch wenige Wochen vor der Pandemie niemand an die Situation der Pandemie gedacht, sondern man kommt in eine Situation und da haben wir einen Staat, der darauf reagiert im Sinne der Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitsfürsorge. Und in dieser Situation soll der Staat ja auch handlungsfähig sein und überlegt, welche Maßnahmen sind die besten, um diese Gesundheitskrise in den Griff zu bekommen und welches sind andererseits diejenigen Maßnahmen, die am wenigsten noch die Rechte der Bürger einschränken. Und in dieser doppelten Zielsetzung, einerseits effektive Gesundheitsvorsorge, Pandemiebekämpfung und andererseits möglichst weitreichender Grundrechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger, steht der Staat, der Gesetzgeber, die Vollziehung und muss überlegen, wie man dieses Spannungsverhältnis löst.
Genau das ist ja die Gretchenfrage. Wie lässt sich der Grundrechtsschutz mit der Gesundheitsvorsorge in Einklang bringen? Wie löst man also dieses Spannungsverhältnis?
Indem man ganz konkret die einzelnen Maßnahmen, die denkbar wären für den Gesundheitsschutz, darauf abklopft, ob sie in noch angemessener, wir sprechen auch von verhältnismäßiger Art und Weise, die Rechte der Bürger beschränken. Ein Beispiel, wir überlegen, die Beschränkung besteht darin, dass man sagt, die Nachtgastronomie wird geschlossen, um in gerade diesem Bereich die Verbreitung des Virus einzuschränken. Ist das besonders schwerwiegender Eingriff in die Rechte der Bürger oder ein nicht so schwerwiegender? Und hier findet eine sogenannte Verhältnismäßigkeitsprüfung, eine Abwägung statt. Und tatsächlich ist der Gesetzgeber zur Auffassung gekommen, dass hier eine Beschränkung wohl noch zulässig ist.
Abwägung ist das Stichwort, das das Bild der Justitia mit der Waage in der Hand vor unserem geistigen Auge erscheinen lässt.
Sie müssen in die eine Waagschale das legen, was Sie an Grundrechtseinbuße hinnehmen müssen, und die andere, das verfolgte Ziel, auch seinem Gewicht nach entsprechend bemessen. Die Frage, wie gerade ausgeführt wurde, lautet dann nicht, wie kann ich das bestmögliche Ergebnis erzielen in einer bestimmten politischen Intention, sei es jetzt auch eine gesundheitspolitische Intention, weil das wäre relativ leicht beantwortet. Wenn ich die gesamte Bevölkerung über einen qualifizierten Zeitraum zu Hause einsperre, dann habe ich höchstwahrscheinlich das gesundheitspolitische Ziel bestmöglich realisiert. Das geht aber einher mit einem Maximum an grundrechtlicher Einschränkung, ein Maximum, das so wahrscheinlich nicht hinnehmbar ist, wenn ich das gesundheitspolitische Ziel auf andere, wir sprechen technisch von gelinderer Weise, entsprechend realisieren kann. Das heißt, der Gesetzgeber auf Basis der Gesetze, der Verordnungsgeber im konkreten Fall, darf nicht weitergehen als bis zu dem Punkt, der notwendig ist, dass er das verfolgte Ziel auch angemessen und effektiv realisiert. Und diesen Punkt gilt es in der Abwägung letztlich mit dem Bild der beiden Waagschalen zu erreichen, sodass letztlich die Balkenwaage der Justitia plan zu stehen kommt.
Gerade in der Pandemie bedeutet das natürlich auch, dass sowohl der Gesetzgeber als vor allem auch der Verordnungsgeber permanent nachjustieren muss. Das heißt, die Situation ändert sich ja im Tatsächlichen. Die Pandemie hat einen Verlauf. Manchmal sind die Infektionszahlen hoch und die Inzidenzwerte hoch und die Intensivstationen in Krankenhäusern besonders stark beansprucht. Dann muss man anders reagieren, als wenn die Situation rückläufig ist und die Pandemie weniger stark ist. Das heißt, es ist ja nicht so, dass einmal eine Maßnahme getroffen wird und die dann auf lange Zeit gilt, sondern das Besondere auch in dieser Pandemie war, dass permanent nachjustiert werden musste in die eine und in die andere Richtung.
Bis zu einem gewissen Grad schießt man also auf ein bewegliches Ziel. Und grundrechtlich betrachtet ist der unterlassene Schuss aber ein Problem. Schlicht und ergreifend, weil eine Maßnahme, die heute noch als verhältnismäßig angesehen werden kann, schlicht und ergreifend, weil der faktische Kontext ein entsprechender ist, dass bestimmte Maßnahmen als angezeigt erscheinen, die können morgen vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen schon wieder unverhältnismäßig sein. Wir sprechen technisch betrachtet auch von der Invalidierung einer Rechtsnorm. Das heißt, sie wird nicht mehr gültig, sie ist nicht mehr valide, sie ist nicht mehr tauglich, um die geforderte Abwägungsleistung angemessen zu bedienen.
Also ich glaube, dass die Herausforderung, was dieses permanente Nachjustieren ist, weniger in den Grundrechten liegen, sondern die Ursache im Verlauf der Pandemie hat. Das heißt, es ist eine ganz besondere Situation und wir können sagen eine besondere Krisensituation, dass sich die Lage, und jetzt rede ich wirklich von der faktischen Lage, so schnell ändert. Und weil die Maßnahmen, die der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber getroffen hat und wohl auch bis zu einem gewissen Grad ja treffen musste, so schwerwiegend sind, können wir die nicht einfach auf eine längere Zeit aufrechterhalten, sondern müssen sie so bald als möglich ja auch wieder zurücknehmen. Aus wirtschaftlichen Gründen, aber wir sind ja hier, um zu sagen, auch aus grundrechtlichen Gründen. Und ich glaube, das ist schon das Besondere an dieser Situation. So schnell ändert sich die Realität sonst nicht immer.
Nein, dieses besondere Maß an Volatilität, das diese eigenwilligen Herausforderungen mit sich gebracht hat, ist sicherlich das, was die letzten 1,5 Jahre entsprechend ausgezeichnet hat. Natürlich muss Grundrechtsschutz immer adäquat gewährleistet sein. Natürlich muss die Einhaltung grundrechtlicher Standards immer in angemessener Weise gegeben sein. Aber wie gerade ausgeführt wurde, ist es eben so, dass die faktischen Rahmenbedingungen, sei es gesellschaftliche Entwicklung, Werthaltungen, Anschauungen, technische Innovationen, sich langsam über die Zeitachse entfalten. Ein ganz einfaches Beispiel. Der Verfassungsgerichtshof hat vor mehreren Jahren vor dem Hintergrund der Erwerbsfreiheit des Artikel 6 Staatsgrundgesetz, Staatsbürgerrecht vorher angesprochenen Sinn, entschieden, dass die strikte Reglementierung in der Gewerbeordnung des Berufszweigs des Fotografen oder der Fotografin nicht länger angezeigt ist. Früher war es wahrscheinlich so, dass insbesondere auch was die technischen Kenntnisse und Fertigkeiten, was das Wissen über chemische Prozesse im Bereich der Fotoentwicklung und dergleichen anlangte, es angezeigt war, dass man bestimmte berufliche Qualifikationen als erforderlich angesehen hat. Und dann kam es zu einer entscheidenden technischen Innovation, nämlich der Digitalfotografie. Ja. Am Anfang sind wir alle noch mit Fotoapparaten durch die Gegend gegangen, mittlerweile hat jeder eine hochauflösende Handykamera dabei und viele technische Fertigkeiten sind so nicht länger gefragt. Im Bereich der Fotoentwicklung haben wir es allenfalls mit einem Anachronismus zu tun, der vielfach, wenn er sich realiter noch äußert, auf Liebhaberei zurückgeworfen ist. Das heißt, all diese Probleme stellen sich nicht mehr. Dementsprechend ist aber auch die Einschränkung der Erwerbsfreiheit der Einzelnen nicht länger angezeigt, so jedenfalls der Verfassungsgerichtshof, weil heutzutage ja jeder innerhalb einer, sagen wir mal, bestimmten Leistungsklasse angemessene Fotografien verfertigen kann. Und ob jetzt bestimmte Leistungen im Fotografischen qualitativ besser oder ansprechender sind als andere, das kann sich auch die Konsumentin, das kann sich auch der Konsument aussuchen, das muss der Gesetzgeber nicht länger bestimmen. Ja. Auch hier dementsprechend eine Invalidierung über die Zeitachse hinweg, aber natürlich etwas, das sich deutlich gradueller, deutlich langsamer vollzogen hat, als das, womit wir es in den letzten eineinhalb Jahren zu tun hatten.
Ich komme vielleicht auf die Frage von Gesetz und Verordnung nochmal zurück. Die Grundrechte verlangen, dass, wenn sie eingeschränkt werden, wir eine gesetzliche Grundlage brauchen. Und gesetzlich heißt wirklich durch den parlamentarischen Gesetzgeber. Und das hat seinen guten Grund, weil der parlamentarische Gesetzgeber dasjenige Staatsorgan ist, das durch Wahlen direkt legitimiert ist. Es ist aber durchaus sinnvoll, dass nicht der Gesetzgeber jedes Detail regelt und auch bei der Einschränkung von Grundrechten nicht jedes Detail regelt, sondern diese Möglichkeit gewissermaßen weitergibt an die Verwaltung, insbesondere auch an die Ministerinnen und Minister. Wenn jetzt aber ein Minister diese Möglichkeit in Anspruch nimmt, die ihm durch den Gesetzgeber zur Verfügung gestellt wurde, wozu der Gesetzgeber ermächtigt hat, dann muss er genau in dem Rahmen bleiben, wie der Gesetzgeber ihm vorgegeben hat, damit auch das Handeln des Ministers mittels einer Verordnung rückgebunden ist an das Gesetz. Und das war auch in Pandemiezeiten ein Punkt, ein ganz fundamentaler Gedanke des Rechtsstaatsprinzips und des Legalitätsprinzips, das schon angesprochen wurde, dass diese Verbindung von Verordnung und Gesetz ernst genommen wird und damit auch letztendlich die Grundrechtseingriffe demokratisch rückgebunden werden.
Es reicht aber nicht nur, das war ein ganz entscheidendes Beispiel, letztlich auch deswegen, weil daran ja die erste oder das erste Covid-Maßnahmenpaket gescheitert ist, dass es sich nicht innerhalb dieses Rahmens angemessen bewegt hat, dass wir uns mit Verordnungen innerhalb des vom Gesetzgeber abgesteckten Rahmens bewegen. Auch die Verordnung an sich betrachtet muss natürlich den grundrechtlichen Vorgaben entsprechen, muss insbesondere Grundsätze wie jene der Verhältnismäßigkeit berücksichtigen und auch sonst dem Steuerungsanspruch der Rechtsnorm genügen, darf also nicht, und das war ja auch ein gewisses Problem, das wir diskutiert haben, zum Teil Widersprüchliches oder Unverständliches anordnen, sodass die Normunterworfenen gar nicht mehr wissen, wie viele Gründe es tatsächlich gibt, das Haus zu verlassen. Einer ausreicht, der alle anderen aufsaugt, oder ob es tatsächlich verschiedene Motive sind. Daran geknüpft sind dann nämlich mehrere Probleme. Die Vollziehung weiß nicht mehr genau, was sie machen soll, schlicht und ergreifend, weil der Normtext unklar ist. Dementsprechend kommt es zu einem willkürlichen Vollzug. Wir haben vorher schon diskutiert, das ist problematisch. Die Normunterworfene selbst hat keine Orientierungswirkung mehr im Gesetz bzw. in der Verordnung, die auf Basis des Gesetzes erlassen wird und macht sich allenfalls strafbar, ohne es auch zu wissen, weil die Unklarheit den Normtext so stark durchdringt. Also auch innerhalb des Rahmens müssen wir bestimmte grundrechtlich vorgegebene Regeln und Maximen beachten.
Also ich würde sagen, sowohl der Gesetzgeber, aber vor allem der Verordnungsgeber ist in den letzten anderthalb Jahren wirklich auf Hochtouren gelaufen. Das heißt, es sind viele Verordnungen gemacht worden. Es sind viele Verordnungen, die schnell erlassen werden mussten und auch aus den geschilderten Gründen schnell wieder geändert werden mussten. Wenn wir das prozentual überlegen, wie viele aufgehoben werden, sind es sehr viele. Aber es sind dann doch nicht so viele, wie man glaubt, weil im Verhältnis die meisten sind, die nicht angefochten wurden und selbstverständlich ihre Gültigkeit haben. Der zweite Punkt, ich glaube, diese Sondersituation der Pandemie und die Eile, die notwendig war, auf diese Situation zu reagieren, kann auch dazu führen, dass gesetzestechnisch oder in der Formulierung der Verordnung schlicht Fehler passieren. Und auch das ist passiert. Und das ist gut, dass es ein Verfahren gibt, solche Fehler zu beseitigen, aufzudecken. Aber es ist, zeigt letzten Endes auch, dass dieses System des Rechtsstaats funktioniert.
Der letzte Punkt ist ein ganz besonders wichtiger, der angesprochen wurde. Zunächst auch bei einer Podiumsdiskussion gesagt, zugegebenermaßen mit der Ambition, mein Publikum ein bisschen zu schockieren. Es ist gut, wenn der Verfassungsgerichtshof regelmäßig und auch in gehäufter Anzahl in solchen Situationen Rechtsbereinigung betreibt, indem er Gesetze und Verordnungen als verfassungswidrig ausscheidet. Das zeigt, dass der Rechtsstaat funktioniert. Machen wir uns viel mehr Sorgen vor einem Staat, in dem das Verfassungsgericht keine Gesetze, keine Verordnungen aufhebt, dann nämlich haben wir tatsächlich ein Problem. In einer volatilen Situation mit einem großen Maß an Ungewissheit, insbesondere im Bereich des Faktischen, die klarerweise auch die politischen Akteure überfordert hat und überfordern musste, jedenfalls im Bereich der Anfangsphase der Pandemie, ist ganz klar, dass man nüchtern sagen muss, dass wo gehobelt wird, auch Späne fallen. Wenn die Späne dann letztlich so fallen, dass sie verfassungsgerichtlichen Maßgaben und dementsprechend rechtsstaatlichen Errungenschaften geschuldet fallen, fallen sie in die richtige Richtung.
Kehren wir nochmals zurück auf die konkrete Ebene der Grundrechte in der Pandemie. Welche waren denn besonders betroffen? Und daran anschließend die Frage, ob es eine Hierarchie gibt zwischen den einzelnen Grundrechten.
Ich glaube, dass besonders betroffen für jeden Einzelnen, für jede einzelne Person ganz unterschiedlich sein kann. Global oder für viele Menschen können wir sagen, es ging um die Erwerbsfreiheit, es ging um die Bewegungsfreiheit. Es ging um die Versammlungsfreiheit, das Recht zu demonstrieren. Es ging für viele um die Religionsausübung, die beschränkt wurde. Es ging für Menschen, die in Alten- und Pflegeheimen untergebracht waren, vielleicht noch um viel mehr als nur die Bewegungsfreiheit, sondern dieses Beengtsein auf einem ganz kleinen Raum, nicht die Möglichkeit zu haben, nahe Angehörige zu treffen. Das ist mit Sicherheit auch das Recht auf Privat- und Familienleben, was hier eingeschränkt wurde. Und welche Einschränkungen jetzt jede Person für sich als besonders schwerwiegend einsieht, ich glaube, das kann man gar nicht generalisieren. Und jetzt in Kilo zu messen, wo die Beschränkung am größten war, das können wir eigentlich nicht. Eine Hierarchie zwischen den Grundrechten gibt es grundsätzlich nicht. Sie stehen alle auf der gleichen Stufe. Wir können aber natürlich differenzieren, ob eine Grundrechtsbeschränkung von besonderem Ausmaß und besonderem Gewicht ist und eine andere nicht, aber nicht auf einer generellen, sondern nur auf einer konkreten Ebene.
Und wonach wir differenzieren können, auch wenn es keine Hierarchie zwischen den Grundrechten gibt, ist klarerweise zu sagen, manche Grundrechtspositionen sind einschränkungsoffener als andere. Bei manchen muss ich in eine Abwägung eintreten, schlicht und ergreifend auch aus dem Umstand oder in der Intention, anderen grundrechtlichen Positionen gerecht zu werden. Die Meinungsfreiheit muss zum Beispiel gegen den Reputationsschutz des einen oder der anderen oftmals aufgewogen werden. Ich kann nicht durch die Gegend gehen und unter dem Titel der Meinungsfreiheit meine Mitmenschen beflegeln und dergleichen mehr. Hier stellen sich von vornherein Abwägungsfragen, die in der relativen Offenheit dieser beiden Gewährleistungen im Verhältnis zueinander aufgelöst werden muss. Bei anderen grundrechtlichen Positionen ist es so, dass wir technisch sagen, sie sind absolut gewährleistet. Das heißt, der Staat darf gar nicht von vornherein eingreifen in die so gewährleistete Grundrechtsposition. Da geht es typischerweise um Grundrechtspositionen, die den Einzelnen oder die Einzelne nicht zum Objekt der staatlichen Disposition machen wollen. Wir sprechen hier vielfach von Gewährleistungen auch körperlicher Integrität, das Folterverbot, Verbot der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Bestrafung, Dinge wie das Sklavereiverbot, die uns heute schon sehr entrückt erscheinen, wo es aber entsprechend wichtig ist, dass sie vorbehaltlos gewährleistet sind, ohne dass eine entsprechende Einschränkung möglich ist, das Verbot der Zwangsarbeit und dergleichen mehr. Wann immer es stärker in die Richtung geht, dass ich die Interaktion des Einzelnen auf Basis von Grundrechten mit den anderen innerhalb der Gemeinschaft als solcher sicherstellen möchte, dort stellen sich Abwägungsfragen, dort muss ich mir nicht die Frage eines absoluten Grundrechtsschutzes stellen, sondern wie ich die grundrechtlich geschützten Interessen des einen mit den grundrechtlich geschützten Interessen des anderen gut in Einklang bringen kann.
Das eine ist also eine Abwägung der einzelnen Grundrechte gegeneinander. Das andere ist die Herausforderung der permanenten Anpassung. Gerade wenn von Gesetzen, von Normen die Rede ist, dann vermittelt sich das Gefühl, dass etwas festgeschrieben ist, woran man sich halten kann. Das vermittelt Sicherheit, Klarheit und Vertrauen. Wenn diese Grundrechtsfragen immer abgewogen werden müssen, das öffentliche Interesse in Betracht gezogen werden muss, dann stellt sich ein Zustand ein, den man sonst in rechtlichem Zusammenhang nicht gewöhnt ist. Unsicherheit. Unsicherheit darüber, was denn ein Grundrecht genau bedeutet. Das wirkt, wenn man es einmal provokant formuliert, so als wären Grundrechte eine schwammige Angelegenheit.
Ja, wird vielleicht Katrin Pavel anders sehen, aber ich sage mal ja. Das ist auch gar nichts Schlechtes. Es ist vorher auch schon das notwendige Maß an Flexibilität angesprochen worden, um diesen Ausgleich zustande zu bringen. Ja, Grundrechte können keine rigide und dementsprechend auch keine so klar definierte Veranstaltung sein. Im Wesentlichen ist der Grundrechtsdiskurs so etwas wie ein praktisch vernünftiger Diskurs, ein permanentes Aushandeln gesellschaftlicher Werthaltungen innerhalb eines bestimmten Rahmens. Und die Grundrechte stecken diesen Rahmen ab. Im Äußersten relativ klar, ja, wo die Grenzen verlaufen. Da sind sich Expertinnen und Experten dann relativ rasch einig, jedenfalls wenn es in die Extreme geht. Und im Innenbereich, dort, wo man vernünftige Positionen entlang der etablierten Strukturen, auch der Abwägung artikulieren kann und miteinander in ein Verhältnis setzen kann, dort ist es ein gesamtgesellschaftlicher Aushandlungsprozess, der letztlich rechtlich, grundrechtlich ummantelt ist. Und damit sich dieser Aushandlungsprozess in der notwendigen Flexibilität auch gemessen an den faktischen Herausforderungen entfalten kann, ist es notwendig, dass ein gewisses Maß an Unbestimmtheit diesen so mantelnden Diskurs immer begleitet.
Wahrscheinlich ist es nur das Wort schwammig, an dem ich mich stören würde, weil schwammig ist halt dieser negative Beigeschmack eines etwas nicht Greifbaren. Und der Traum davon, dass wir unsere Rechte haben und sie bei uns tragen und sie unveränderlich mit uns durch die Welt gehen und durch den Alltag gehen, das ist halt so nicht. Aber wir leben halt nicht isoliert, sondern wir leben in einer Gesellschaft und wir leben Gott sei Dank in einer demokratischen Gesellschaft, die sich ja auch als Gemeinschaft weiterentwickelt, andere Interessen formulieren will und soll und manchmal in der Pandemie auch muss. Und darauf muss dann auch der Grundrechtsschutz reagieren. Und ich glaube, das Stichwort ist hier die notwendige Flexibilität und auch eben die Möglichkeit zur Weiterentwicklung.
Grundrechte haben mehrere Dimensionen. Zunächst einmal, vorher schon gesagt, bei Freiheitsrechten ist es die eingriffsaverse Position, die mir gegeben wird. Ich also eine Freiheitssphäre habe, in die der Staat nicht oder nicht ohne weiteres eindringen darf. Das heißt, körperliche Integrität, Recht auf Leben, Recht auf Unversehrtheit, hier darf der Staat an sich nicht über mich disponieren. Ich habe das vorher schon ganz kurz skizziert. Das ist die sogenannte negative Dimension des Ganzen. Es hat aber auch eine positive Dimension. Die positive Dimension heißt, der Staat muss ja nicht nur unterlassen, meine körperliche Integrität zu beeinträchtigen, meine Gesundheit zu gefährden, indem seine Organe diese Integrität gefährden oder beeinträchtigen, sondern er muss ja danach trachten, letztlich auch die Möglichkeit zu gewährleisten, von der grundrechtlichen Position Gebrauch zu machen. Das heißt, einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen ich auch meine körperliche Integrität, mein Recht auf Leben entsprechend verwirklichen kann. Die positiven Verpflichtungen, die für den Staat hieraus erwachsen, können vielfach auch in die Richtung gehen, dass der Staat ein angemessenes Niveau an Gesundheitsschutz zu gewährleisten hat. Das kann gehen bis hin zur Frage, gibt es eine angemessene Gesundheitsvorsorge in einem staatlichen Gemeinwesen? Wer partizipiert unter welchen Voraussetzungen an den Leistungen des Wohlfahrtsstaats bis hin zum Sozialversicherungssystem? Aber gerade in zugespitzten Situationen wie denen der Pandemie muss der Staat ganz konkrete Maßgaben treffen aufgrund des Grundrechtsschutzes in seiner positiven Dimension, um diesen Maßgaben gerecht zu werden. Das heißt, hier hat der Einzelne nicht nur ein Recht, nicht beeinträchtigt zu werden, sondern auch ein Recht darauf, dass der Staat tätig wird, Maßnahmen setzt, die entsprechend den Gesundheitsschutz innerhalb der politischen Gemeinschaft, innerhalb des Staates gewährleisten.
Das Schwierige an diesen positiven Pflichten, von denen du sprichst, ist, dass uns da die Grundrechte keine Antwort geben auf die Frage, was genau muss der Staat machen. Sondern es bleibt ein Spielraum zu entscheiden, was ist in der jetzigen Situation die geeignete Maßnahme für den um ein Beispiel zu bleiben, für den Gesundheitsschutz. Und das kann eine Impfpflicht sein, das kann eine Maskenpflicht sein, das kann eine Pflicht sein, bitte zu Hause zu bleiben, was auch immer. Das heißt, hier gibt es ein ganzes Spektrum an möglichen Maßnahmen und natürlich ist der Staat nicht völlig frei. Er muss eine effektive Maßnahme finden, er muss eine geeignete Maßnahme finden, aber man wird aus den Grundrechten heraus nur in den aller seltensten Fällen sagen können, er muss genau diese Maßnahme treffen. Und das macht es so schwierig, die individuelle Position des Impfgegners auf der einen Seite gegenüber einer Pflicht des Staates für den Gesundheitsschutz zu sorgen, auf der anderen Seite abzuwägen.
Das Faszinierende in dem Zusammenhang, den du ja ansprichst, ist ja genau, dass ich aus derselben Grundrechtsposition herauskommend dann wieder in Abwägungsprozesse eintreten möchte. Das negative Recht des einen, das positive Recht des anderen, wenn wir es jetzt so beispielhaft kontrastierend gegenüberstellen würden, ja, brauchen dann vor dem Hintergrund der jeweils verfolgten Zielsetzungen, Anspruchshaltungen und gewichteten Interessen einen Abwägungsprozess im Verhältnis zueinander, der dieses ganze Portfolio, das Katrin Babel gerade skizziert hat, mit umfassen kann. Und hier wird in einem, nennen wir es jetzt mal Subdiskurs, ein neuerlicher Rahmen abgesteckt, innerhalb dessen sich diese Abwägung, innerhalb dessen sich diese Aushandlung, wie ich es vorher genannt habe, erneut vollziehen kann. Nicht immer mit eindeutigen Ergebnissen, die in die Richtung führen, es kann nur A, B oder C sein, aber innerhalb eines Möglichkeitsraums, der dann schon enger und enger umschrieben wird, je weiter ich diese Abwägungsfragen dann für mich beantworte.
Wenn wir bei aktuellen Fragen bleiben, allerdings den Blick auch auf anderes als den Gesundheitsschutz werfen, welche grundrechtlichen Themen sind denn derzeit besonders im Blick?
Ich glaube, die größte Herausforderung oder eine der besonders großen Herausforderungen ist der Schutz der Grundrechte im Internet im weitesten Sinne. Ich glaube, das ist ein Bereich, der sehr schwer erfassbar ist mit der Rechtsprechung, die wir bisher haben, mit den Leitlinien, die wir bisher haben und es sich dort insbesondere deswegen, weil sehr viele private Akteure hier eine sehr große Rolle spielen, noch nicht klar ist, wie wir den Grundrechtsschutz, den wir behalten wollen, in die Internetsphäre abbilden können. Ich glaube nicht, dass wir neue Grundrechte brauchen, aber wir brauchen neue Verfahren, wir brauchen neue Strategien, um einen effektiven Schutz der Grundrechte durch den Staat auch gegenüber großen privaten Playern im Internet durchzusetzen. Und ich sage jetzt bewusst sehr pauschal Internet, weil da geht es um Verkaufsvorgänge, da geht es um Meinungsfreiheit, da geht es um politische Willensbildung, da geht es sogar um Wahlen. Also ich glaube, das ist ein ganzes Spektrum an Grundrechtsschutz, der hier wirklich neu aufgesetzt werden muss.
Ich gebe dir da völlig recht. Das ist sicherlich grosso modo das Problemfeld, dem sich der Grundrechtsschutz widmen wird oder dem er sich ja schon widmet, aber noch intensiver wird widmen müssen im 21. Jahrhundert, was die Grundrechtsverpflichteten anlangt. Du hast es angesprochen. Grundrechte gehen ihrer Schutzrichtung typischerweise davon aus, dass der Staat der größtmögliche Gefährder ist, die Rechtsposition des oder der Einzelnen dementsprechend negativ tangiert. In einer transnationalen Sphäre, einer vernetzten Welt, ist der Staat nicht derjenige, von dem ich sagen muss, die größte Gefahr geht von ihm aus. Es sind multinational tätige Unternehmen, zum Teil einen Unternehmenssitz haben, der sich überhaupt der nationalstaatlichen Kontrolle und Ingerenzen zieht. Wie gehe ich mit diesen Entitäten um? Kann ich sie überhaupt festmachen? Unter welchen Voraussetzungen greift hier eine Grundrechtsverpflichtung oder greift zumindest eine grundrechtsäquivalente Verpflichtung? Welche Mechanismen müssen zur Verfügung gestellt werden, um hier effektiven Rechtsschutz allenfalls zu gewährleisten? Und, das ist der, wir sprechen technisch vom formalrechtlichen Bereich, dann gibt es noch den materiellrechtlichen Bereich. Katrin, du hast es angesprochen, nicht? Wie gehe ich um in einer Welt, die stetig neue Medienformate hervorbringt, wo es eine enorm hohe Schlagzahl gibt an sozialen Medien, die über unterschiedliche Kommunikationswege, Kommunikationsstile, Kommunikationsintensität, über anonyme, pseudonyme Wege es erlaubt, Informationen auszutauschen, was ja vor dem Hintergrund der Anforderungen freier Meinungsäußerung zunächst ein unglaublich wünschenswerter Vorgang ist. Ja, freie Meinungsäußerung nach Artikel 10 MAK gewährleistet tatsächlich die Möglichkeit, Nachrichten, Ideen ohne Grenzen auszutauschen. Dieser grenzenlose Raum, ja, kann das Cyberspace ja ohne weiteres sein, dafür war er ja auch intendiert. Aber es hat enorm viele Kollateraleffekte, die nicht immer nur positiv sind. Zunehmende Polarisierung des Diskurses, Manipulation bis hin, auch das hat gerade den Pavel schon angesprochen, von Wahlen auf einer ganz großen Skala, eine immer stärkere Zurückziehung bestimmter Gruppen in blasenähnliche Konstrukte, wo es eine selbstaffirmative Bestätigung der eigenen Werthaltung gibt, wo es also eine Kommunikationsstruktur gibt, die eigentlich keine Communitas mehr, also keine Gemeinsamkeit mehr erlaubt und dergleichen mehr. Das sind unglaubliche Herausforderungen, die dem Grunde nach, auch hier gebe ich Katrin Babbel völlig recht, nicht neu sind, aber die ihrer Intensität, zum Teil auch ihrer Radikalität nach neu sind und die dementsprechend auch in einer neuen Intensität adressiert werden müssen.
Spannend ist aber, ich glaube, das würdest du auch so sehen, dass wir mit den Grundrechten, die wir haben, durchaus operieren können. Wir reden nach wie vor von Meinungsfreiheit und wir finden neue Verbreitungsformen und neue Kommunikationsformen. Und umgekehrt ist es auch so, dass wir nach wie vor vom Schutz der Privatsphäre des Einzelnen sprechen. Und es geht einmal ganz klassisch um die Beleidigung auf offener Straße oder die Beleidigung in einem Zeitungsartikel. Und dann geht es um die Herabsetzung in einem Post. Und dann geht es um die Herabsetzung in anderer Form im Internet. Und wir müssen herausarbeiten, glaube ich, was das Besondere an diesen neuen Gefährdungen der Grundrechte sind. Dass sie viel breitere Aufmerksamkeit erfahren können, dass sie kaum mehr auf der Welt zu schaffen sind und solche Dinge mehr. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit wirklich auseinandersetzen, auch in einer sehr detaillierten Art und Weise. Damit meine ich nicht nur gesellschaftlich, dass wir sagen, wie wollen wir das Internet haben und sollen wir das Internet ja oder nein. Es geht um Kommunikationsprozesse, ja, aber es geht dann eben doch sehr konkret auch um die Rechte des und der Einzelnen, die ihr Leben mit all der Technologie führt und statt der Briefe jetzt halt WhatsApp schreibt und in neue Gefahren reinrückt, wo eigentlich das Grundrecht auch schützen sollte.
In der letzten Zeit ist immer wieder in Diskussion gewesen, ob denn die derzeit bestehenden Grundrechte ausreichend sind für die Herausforderungen, die eben beschrieben wurden. Braucht es vielleicht doch neue Grundrechte?
Die Frage ist allgemein und die wird völkerrechtlich vor allem schon seit Jahren diskutiert, ob es den Grundrechtsschutz insgesamt verbessert, nur weil ich neue Grundrechte nachschieße, um es jetzt ein bisschen flapsig zu formulieren. Es gibt nur ein gewisses Maß an Freiheit in einer Gesellschaft. Sie ist nicht beliebig vermehrbar. Die Unfreiheit des einen wird dementsprechend immer der Freiheit des anderen korrespondieren und umgekehrt. Das heißt, neue Positionen zu schaffen, vermehrt dieses Quantum nicht. Es fragmentiert vielleicht nur stärker den Diskursrahmen, von dem ich vorher gesprochen habe. Ich glaube auch nicht, dass es grundsätzlich neue Rechte braucht. Ich gebe Katrin Babbel ja völlig recht, sondern wir müssen gerade in der Offenheit der grundrechtlichen Gewährleistungen auf die gegenwärtigen Herausforderungen reagieren und sie dementsprechend auch in ihrer Entwicklungsperspektive konsequent weiterdenken. Das ist aber auch etwas, was wir in der Vergangenheit konsequent gemacht haben. Sehen Sie sich die Vereinigten Staaten an. Die Verfassung der Vereinigten Staaten existiert seit 1787, das ist doch schon ein gutes Stück. Die Bill of Rights der Vereinigten Staaten wurde im Verfassungszusatzweg kurze Zeit später implementiert und sie steht bis heute. Der amerikanische Supreme Court hat einen Weg gefunden, sie so innovativ zu entwickeln und zu denken, dass sie an sich adäquate Antworten bietet auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, wie sie Antworten auf die Herausforderungen des 18., des 19. und des 20. Jahrhunderts gegeben hat. Also zu einer Zeit, in der Postkutschen noch einen innovativen Charakter haben, in den jeder gestaunt hat, dann in weiterer Folge über die Eisenbahn und wo wir heute sagen, unter welchen Voraussetzungen können wir den internationalen Flugverkehr reglementieren. Die Herausforderungen derselben Bill of Rights werden im 22. Jahrhundert, sollte die Entwicklung hier gleich bleiben, noch einmal gänzlich andere sein und man wird sie aber in dieser Offenheit, insbesondere auch in ihrer Entwicklungsoffenheit, adäquat adressieren können, wenn man denn nur, und ich folge diesem Plädoyer, entsprechend sich auf die Herausforderungen einlässt, die die jeweilige Zeit für die jeweilige Gesellschaft mit sich bringt.
Gelegentlich kann es vielleicht von Vorteil sein, wenn man Grundrechte, die in alten, bekannten Grundrechten drinstecken, sichtbar macht. Ich sage mal ein Beispiel. Wir könnten diskutieren, ob wir ein Recht auf Zugang zum Internet brauchen. Ich glaube, für Österreich können wir sagen, da besteht gar kein Bedürfnis. Warum nicht? Weil wir grundsätzlich mal freien Zugang zum Internet haben und für die Fälle, wo wir darüber nachdenken könnten, entweder sperren oder was auch immer denkbar ist, reicht uns Artikel 10 der Menschenrechtskonvention, von dem du, Christoph, eben schon gesprochen hast. Es gibt ein Recht auf Information und da kommt auch das Internet mit rein. In Staaten, wo das Internet scharf kontrolliert wird und eine staatliche Macht geradezu versucht, das Internet im Griff zu behalten, da kann ein Bedürfnis danach bestehen, ein solches Grundrecht auszuformulieren, um es dann eben vielleicht sichtbar zu machen und auch effektiver durchsetzen zu können. Es korrespondiert schon ein bisschen auch mit dem, was an Gefährdungspotenzial da ist. Das ist aber eher auf einer praktischen Ebene gesprochen, als auf einer grundrechtsdogmatischen.
Bleiben wir auf dieser praktischen Ebene. Können wir beispielsweise dem Klimaschutz mit unseren herkömmlichen Grundrechten begegnen?
Selbstverständlich. Das wird auch jetzt schon getan, also vielfach im Klagsweg, mal erfolgreicher, mal minder. Ich rechne damit, es ist ein sehr innovatives, ein sehr dynamisches Feld, das künftig noch weiter sich zuspitzen wird. Es gibt zahlreiche Initiativen auf Basis der bestehenden grundrechtlichen Gewährleistungen, insbesondere was das Recht auf Leben anlangt, adäquate Zukunftschancen zu bieten und dergleichen mehr, die hier entsprechende Positionen artikulieren, zum Teil auch sehr erfolgreich artikulieren. Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat hier erst in jüngster Vergangenheit im Wesentlichen dem Gesetzgeber den Vorwurf gemacht, dass er nicht adäquat zukunftstauglich agiert hat mit bestimmten Maßgaben, gerade im Bereich von Umweltschutz und Nachhaltigkeit, und dementsprechend in der fehlenden Adäquanz seiner Vorsorge letztlich eine Situation in Kauf nehmen würde, in wenigen Jahren, die Grundrechte so weder lebbar noch erlebbar noch effektiv einsetzbar und umsetzbar machen würden. Das, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist jedenfalls schon vor dem Hintergrund des gegenwärtigen Grundrechtsbestandes ein Problem. Vergleichbare Fälle haben uns in den Niederlanden beschäftigt, vergleichbare Fälle waren auch schon vor dem österreichischen Verfassungsgerichtshof anhängig und werden in entsprechender Frequenz, so jetzt eine nicht besonders mutige Prognose, auch weiterhin national anhängig sein, ebenso wie sie vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte entweder bereits schon durchgesetzt wurden oder in weiterer Zukunft durchgesetzt werden. Das heißt, auch auf diese Herausforderung reagiert der Grundrechtsschutz und er tut es mit, sagen wir, zunehmendem Druck auch auf die politischen Akteure.
Gerade in Österreich wurde diese Klimaklage unter Anführungszeichen vom Verfassungsgerichtshof zurückgewiesen. Das heißt, sie wurde nicht einmal inhaltlich behandelt, sondern als nicht zulässig eingestuft. Wenn wir jetzt vor der größten Herausforderung, nämlich vor der Herausforderung des Klimawandels stehen, ist es so abwegig, neue Grundrechte zu fordern? Ein Recht auf gesunde Umwelt, auf ein gutes Klima?
Das ist überhaupt nicht abwegig. Wie gesagt, man kann es ohne weiteres ja auch machen. Die Verfassung ist eine Leinwand, auf der der Verfassungsgesetzgeber sich verwirklichen kann, je nach politischen Präferenzen bei den entsprechenden Majoritäten. Ich meine nur, die Dynamik, die dem Grundrechtsbestand als solchem inhärent ist, würde es bei einer adäquaten Handhabung so nicht notwendig machen. Und nur, dass der Verfassungsgerichtshof einmal aus formellen Gründen im Zulässigkeitsweg eine bestimmte an ihn herangetragene Sache nicht behandelt hat, heißt nicht, dass in nächster Zukunft unter anderen Voraussetzungen diese Entscheidung schon gänzlich anders, nicht nur was die inhaltliche Behandlung, sondern auch was ihr Ergebnis anlangt, aussehen könnte. Es gibt so viele Fälle in der jüngeren Vergangenheit, die genau das erweisen. Denken Sie an die Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe zum Beispiel, wo über mehrere Prozesse auch letztlich dann Antragstellungen im Verfassungsgerichtshof eine Situation herbeigeführt haben, in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs selbst, die verfassungsgerichtlich letztlich dann nur noch die Reaktion bereitgehalten haben, eine Gleichstellung vorzunehmen, die der Gesetzgeber selbst so nicht vorgenommen hat. Dass Ähnliches im Bereich der sogenannten Klimaklagen vonstatten geht, ist bei weitem nicht von der Hand zu weisen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob der individuelle Grundrechtsschutz das einzige und vor allem ein effektives Mittel ist, um einen wirklich wirksamen Klimaschutz voranzutreiben. Ich glaube, was viel wichtiger wäre, ist hier einen breiteren Konsens demokratischer Art zu haben, über Demonstrationen, über Einwirkungen auf den politischen Prozess hier zu mehr Aktivität zu kommen. Ich denke, es ist eine gewisse Gefahr darin, dieses absolut berechtigte große Ziel von Klimaschutz runterzubrechen auf die Rechtsposition von Einzelnen. Die Gefahr sehe ich weniger für den Klimaschutz, sondern für die anderen Grundrechte. Damit meine ich, dass es ein besonderer Wert der Grundrechte ist, dass wir tatsächlich die einzelne Person mit ihren Besonderheiten, mit ihrer Individualität in den Mittelpunkt stellen. Grundrechte sind gerade auch dazu da, Minderheiten, Minderheitspositionen zu schützen. Ich glaube, das, was wir eigentlich wollen beim Klimaschutz, ist, das auf eine breite gesellschaftliche Basis zu stellen. Und es wäre eine Möglichkeit, und das ist das, was im Moment die Klimaklagen versuchen, die individuellen Rechte als Instrument zu nutzen, um die Politik voranzutreiben. Es ist ein politisches Mittel und insofern absolut legitim. Aber ich glaube, für einen wirksamen Klimaschutz sollten wir uns bewusst sein, dass der nicht allein auf diese Grundrechte von Individuen gestützt werden kann, sondern dass das Nadelstiche sind, um die Politik voranzutreiben. Und ich bin mir nicht sicher, wie ein sinnvoll formuliertes Grundrecht auf Klimaschutz aussehen könnte, was hier mehr bringt als das, was wir jetzt schon sehen.
Das ist natürlich völlig richtig. Man darf erstens die Leistungsfähigkeit des Grundrechtsschutzes hier nicht überschätzen, aber andererseits auch nicht die Stoßrichtung von Grundrechten verkennen. Würde man sagen, dass Klimaschutz im Wesentlichen Grundrechtsschutz bedeutet, dem Mechanismus nach gleichzusetzen ist, würde man den Einzelnen in der Gewährleistungsposition ja letztlich beanspruchen, als Hauptakteur hier aufzutreten, entsprechendes politisches Programm zu betreiben, das über nur mittelbar legitimierte Gerichte durchzusetzen und dementsprechend aus dem Minoritätenschutz und einer dünnen Schicht von politisch nur mittelbar legitimierten Akteuren ein Jungteam zimmern, das hier eine Avantgarde bilden würde. Und was damit auf der Strecke bleibt, bei diesem Zugang, der ein möglicher Zugang ist, gebt ihr schon recht, ein nadelstichartiger, aber möglicher Zugang, dann würde man natürlich vernachlässigen, den breiten demokratischen Konsens zu suchen, den ich brauche. Und wir typischerweise, das ist ja schon angesprochen worden, eben im Weg der Gesetzgebung zu realisieren ist, in ihrer demokratischen Legitimation, aber auch in der Repräsentation der breiten Masse der Bevölkerung, die das ja letztlich insgesamt angeht. Das ist eine Frage nicht der Einzelfallgerechtigkeit, die am Anfang des grundrechtlichen Gedankens steht, sondern es ist eine Frage der allgemeingültigen, letztlich auch Generationengerechtigkeit, die in staatspolitischer Gesamtverantwortung wahrzunehmen ist und die nicht ausgelagert werden kann in grundrechtliche Schutzmechanismen, die dem oder der Einzelnen zur Verfügung stehen.
Und nicht zuletzt aus diesem Grund ist an dem Klimaurteil des Deutschen Bundesverfassungsgerichts ja auch Kritik geübt worden. Die Kritik bezieht sich einmal auf die Frage der Grundrechtsdogmatik, aber sie bezieht sich eben auch auf die ganz grundsätzliche Frage, ob es eine richtige Verteilung von Entscheidungsgewalt zwischen den Staatsorganen ist, wenn nicht der deutsche Gesetzgeber den Klimaschutz vorantreibt, sondern Karlsruhe, gesprochen als das Verfassungsgericht, letztendlich Klimaschutzpolitik mitbetreibt. Sie schreiben nicht im Detail vor, was genau zu tun ist, aber doch schon ziemlich genau, wenn man sich die Entscheidung im Detail anschaut.
Könnte man nicht dieselbe Frage in Zusammenhang mit dem österreichischen Verfassungsgerichtshof und dem Thema der Ehe für alle stellen? Da war es doch auch der Gerichtshof, der das Thema vorangetrieben hat und nicht der Gesetzgeber.
Ja, aber da gab es als Ausgangspunkt immer noch ein konkretes betroffenes Paar, was individuelle Rechte in Anspruch genommen hat. Und indem es dann das Verfahren bis zum Verfassungsgerichtshof vorangetrieben hat und der Verfassungsgerichtshof in die Prüfung des Gesetzes eingestiegen ist, damit natürlich für alle potenziell Betroffenen eine Entscheidung herbeigeführt hat. Das heißt, wenn wir dem Verfassungsgerichtshof oder der Verfassungsgerichtsbarkeit überhaupt die Normenkontrolle zuerkennen und sagen, das Verfassungsgericht darf Gesetze überprüfen, dann haben wir diesen Effekt immer. Die Frage ist, ob es aus einer individuellen Betroffenheit hinaus passiert.
Aber dass Verfassungsgerichte politische Akteure sind, das bestreitet ja niemand. Die Frage ist nur, sind sie die richtigen politischen Akteure, eine bestimmte Agenda zu verwirklichen? Wahr ist natürlich auch, und ich glaube, die Ehe für alle ist ein ganz, ganz plausibles Beispiel, wenn es darum geht, vielfach lagert der Gesetzgeber Entscheidungen aus an den politischen Akteur Verfassungsgerichtsbarkeit, schlicht und ergreifend auch aus politischer Bequemlichkeit oder engeren Sinn wahrscheinlich politischer Konvenienz, der Gestalt, dass bestimmte Entscheidungen nicht getroffen zu haben, ja für ein bestimmtes Segment der Wählerschaft sicherlich auch ein positives Signal ist. Also manchmal besticht die Politik besser durch Unterlassen als durch Tun. Und dann werden diejenigen tätig, für die das dem Grunde nach, vor dem Hintergrund einer bestimmten Konstellation, entweder keine Option ist, oder wo man sagen muss, wenn und so weiter Gesetzgeber sich zu einem Tun nicht durchringen kann, dann wird sein Unterlassen irgendwann, auch vor dem Hintergrund der vorangesprochenen Figur der Invalidierung einer bestehenden Rechtsposition, nicht länger tragfähig aus der grundrechtlichen Perspektive. Das jedenfalls ist der Struktur nach das, was passiert ist mit der Entscheidungslinie des Verfassungsgerichtshofs in Richtung Ehe für alle.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage an die beiden Grundrechtsexpertinnen Katharina Pabel und Christoph Betzemeck. Wie soll es weitergehen mit dem Grundrechtsschutz? Wie sollen sich die Grundrechte weiterentwickeln?
Naja, also um der Dame das letzte Wort zu lassen, bresche ich jetzt einmal vor. Ich glaube, wir zwei haben uns darauf verständigt, wir haben keinen Wunschzettel in dem Sinn, dass wir sagen, also die drei brauchen wir noch und dann ist es gut. Was ich mir wünschen würde, ist eine Grundrechtsentwicklung mit Augenmaß, die letztlich auch vor dem Hintergrund der Stellung von Grundrechtsgerichten, wie zum Beispiel dem Verfassungsgerichtshof, aber in der europäischen Dimension etwa dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, einfordert, letztlich das große Ganze zu sehen, auch vor dem Hintergrund der institutionellen Position und Verantwortung, die mit dieser Position einhergeht. Vielfach haben Gerichte unterschiedlicher Intensität Figuren entwickelt, wie sie dementsprechend agieren, um auch den anderen ihre institutionelle Verantwortung und ihre Position entsprechend zu belassen, politische Steuerungswirkung dementsprechend nicht zu vereinnahmen, sondern letztlich auch dem gewaltenteilenden Gedanken entsprechend zu leben. Für das österreichische Verfassungsgerichtshof ist das der sogenannte und viel zitierte rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers. Für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist das der Margin of Appreciation, der den Mitgliedstaaten zugestanden wird. Das heißt, Grundrechtsschutz als ganz essentielles Moment zu begreifen der eigenen Tätigkeit, auch oftmals Dinge gegen den Strich zu bürsten, unbequeme, aber wichtige Entscheidungen zu treffen, aber gleichzeitig das mit einem Augenmaß zu tun, das sagt, der Gesetzgeber sollte selbst schon, auch das ist vorher angesprochen worden, die unmittelbare Steuerungswirkung, die unmittelbare Gestaltungswirkung für sich beanspruchen, weil er auf breiterer Basis agiert, weil er dementsprechend ein höheres Maß an Repräsentativität auf sich und seine Mitglieder vereint und weil dementsprechend Grundrechtsschutz gerade dann besonders wirksam sein kann, wenn es darauf ankommt und wenn es nicht die Alltäglichkeit der Politik ist, die über Grundrechtsschutz realisiert wird, sondern wenn es die Grenze ist, wenn es die Vorgabe ist, wenn es letztlich so etwas wie das Regulativ ist, dem der Gesetzgeber in der Wahrnehmung seiner Funktion zu genügen hat. Ich glaube, in diesem Komplement, wenn man so möchte, zwischen positiven und negativen Gesetzgeber, dort lässt sich mit einer entsprechend robusten, bei grundrechtsfreundlichen Grundhaltung sehr viel bewegen in Richtung eines Grundrechtsschutzes, der zukunftsträchtig sein kann und zukunftsträchtig gelebt werden kann. Schlicht und ergreifend deswegen, weil die einzelnen Akteure in ihrem Rollenbewusstsein mit der angemessenen Umsicht agieren.
Nach diesen Ausführungen bleibt mir juristisch eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Und jetzt verlasse ich die juristische Ebene und gehe auf eine ganz andere. Ich glaube, es wäre für mich faszinierend zu sehen, wie man mit Nichtjuristinnen und Nichtjuristen, wie man mit Kindern, Schülerinnen und Schülern, mit Studierenden anderer Fächer als dem Jusstudium über Grundrechte reden kann. Weil ich glaube, dass diese Idee von individuellen Rechten sehr aktuell ist und sehr faszinierend sein kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man dort noch viel stärker, man kann das mit dem traditionellen Begriff der politischen Bildung sagen, aber ich glaube, es geht wirklich um eine ganz spannende Diskussion über Lebensrealitäten, wenn man über Grundrechte spricht. Und ich würde gerne diese Schiene in Zukunft ein bisschen deutlicher sehen.
In der heutigen Folge der Grundrechtsserie des Podcasts »Wo Recht lebt« waren Katharina Pabel, Professorin am Institut für Europarecht und internationales Recht der Wirtschaftsuniversität Wien, und Christoph Betzemeck, Professor für öffentliches Recht an der Karl-Franzens-Universität Graz, zu Gast. Im nächsten Gespräch zu aktuellen Fragen zum Thema Grundrechte geht es um den Gleichheitssatz. Miteinander ins Gespräch kommen zwei Expertinnen dieses Themas: Magdalena Pöschl, Professorin für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Wien, und Verfassungsrichter Michael Holubek, Professor für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Passende Literatur zum Thema Grundrechte finden Sie im Webshop des Verlag Österreich unter www.verlagösterreich.at. Moderation Nadja Kajali. Podcastgestaltung www.trifoliata.at.